Hallo zusammen zu einer neuen Folge Bock auf Regional.
Reise durch Europa.
Ich bin Anna.
Und ich bin Patrick Hemminger.
Wir sind ein Jahr auf Reisen durch Europa, um für euch den guten Geschmack zu entdecken.
In dieser Folge sind wir in der Champagne unterwegs, gehen mit den Winzern in die Weinberge,
trinken jede Menge großartiger Champagnerflaschen, auch leer.
Und haben kulinarisch einige, Anna, wie sollen wir es sagen?
Ich würde sagen, schräge Erlebnisse.
Das trifft es ganz gut. Aber hört selbst, viel Spaß bei
Bock auf Regional. Reise durch Europa.
Hallo zusammen, ja, wir sind unterwegs in der Champagne. Und natürlich beginnen wir diese Podcast-Folge mit diesem Geräusch.
Ah, das war nicht ganz perfekt, weil eigentlich sagt man, also redewendungsmäßig sagt man ja, man lässt die Korken knallen. Aber eigentlich soll der Korken mit einem leisen Zischen aus der Flasche entweichen, damit nicht zu viel Kohlensäure damit rausgeht. Und dieses wunderschöne Geräusch, dieses zischenden Korkens, nennt man auch Engelsfurz.
Ja.
Das finde ich ganz, ganz wundervoll.
Und mit diesem Engelsfurz beginnen wir diese Podcast-Folge aus der Champagne. Und wir haben nicht irgendeinen Champagner im Glas.
Nein, sondern von Didier Denise, mit dem alles anfing, den Brut Pur Meunier, also aus roten Trauben. Ein wunderbarer Tropfen.
Lass mal anstoßen. Mhm.
Santé.
Mit Didier. Oh, ich kann einfach immer Champagner trinken.
Ach. Ich finde es so schön, du schmeckst, wenn du weißt, dass es rote Beeren sind, du schmeckst so eine ganz dezente Rotfrucht hinten raus. Der macht im Mund schön auf, der füllt den Mundraum aus, der ist aber dabei nicht üppig, der ist cremig. Boah, ich mag das Zeug richtig, richtig gern.
Mit Didier fing alles an.
Erzähl du von Didier, ich nehme noch einen Schluck.
Er würde euch jetzt vorschwärmen, eine Stunde lang von den Aromen dieses Champagners. Und ich sage euch, mit Didier fing alles an. Denn Didier war ein Geheimtipp meines Onkels. Der ist in die Champagne gefahren. Er wollte seinen Winzer besuchen, bei dem er immer seine Weine einkauft, seinen Champagner. Und dieser Winzer hatte dann bedauerlicherweise zu. Also fuhr er durch die Lande und fuhr durch, ich kann das nicht aussprechen, Isli Komblizi.
Igni Komblizi, geschrieben wahrscheinlich Annie Komblizi.
Ouais, mi français, trop mal. Und hielt dann da an, sah ein Schild, Vendre du Champagne. Hier wird Champagner verkauft. Er stieg aus und Didier stand vor ihm. Es war das Weingut, das Champagner-Weingut von Didier.
Und es war der Beginn einer wundervollen Freundschaft.
Und mein Onkel sagte zu mir, Anna, wenn ihr in die Champagne fahrt, dann fahrt zu Didier. Und wir sind zu Didier gefahren. Wir haben ihn angeschrieben, gesagt, hey, mein Onkel kauft immer bei dir ein, können wir mal bei dir vorbeikommen? Er sagte, ja, kommt vorbei, ihr könnt auch bei mir übernachten.
Es wird ein bisschen eng, aber ihr könnt bei mir übernachten. Das war die Information, die wir hatten, als wir zu Didier fuhren. Wir wussten nicht, hat er ein Gästehaus, hat er überhaupt ein Gästezimmer oder hat er nur einfach eine breite Couch? Teilen wir uns mit Didier noch Klo und Bad? Ja. Wir waren nervös.
Und dann fuhren wir dorthin und vor uns stand ein Bär von einem Mann. Groß,
breit und mit einem herzlichen Lachen im Gesicht. Bienvenue! Und das waren wir. Wir sind selten in unserem ganzen Leben, möchte ich mal sagen, um die Latte richtig hochzuhängen, von einem wildfremden Menschen so herzlich empfangen worden. Und das ist ja auch was anderes. Wir waren auch früher viel auf Reisen alleine. Wir hatten ja noch drei Wildfänge, unsere drei Kinder im Gepäck.
Ja, ne, die rannten sofort da rum. Aber Didier hat es einfach geschafft, sie auch, bändigen, sie zu begeistern. Ja. Nicht nur Didier, an dieser Stelle möchte ich auch sagen, Isabelle trat dann hinter ihm hervor. Und seine Isabelle, Frau. Seine Lebensgefährtin, seine Frau, ein unfassbar netter Mensch. Klein, drahtig und so ein Schalk in den Augen.
Und genauso viel Energie wie Didier. Nur während Didiers Energie laut und bärig ist, ist die Energie von Isabelle, wie soll man sagen?
Fein.
Fein, ein Reh, ein Fuchs, irgend sowas. Sie tischte auf, sie kochte für uns.
Ja, lass uns nicht vorgreifen. Stimmt. Sie sagten erst, kommt, ruht euch ein bisschen aus, macht euch bequem. Wir bekamen eine ganze Etage für uns allein. Die Kinder schliefen im Zimmer des Sohnes, wo ein riesiges Lego sich in den Schubladen befand, sodass Jakob schon mal selig war.
Jakob war verschwunden und Jakob war glücklich.
Und dann sagte Didier zu uns, kommt, wir fahren jetzt in die Weinberge. Und das haben wir dann auch gemacht. Und während Didier mit Patrick ein tolles Interview geführt hat, haben die Kinder Weinbergschnecken gesammelt. Schleime die erste und Schleime die zweite.
Und Trauben gefuttert. Und zwar exakt von dem Wein, den wir gerade im Glas haben. Pinot Meunier. Und meinten einfach nur, lecker.
Alors, wir sind jetzt in den Weinbergen mit Didier und Isabelle. Alors. Nous sommes où, Didier?
Ok, donc on est situé ici dans un secteur qui s'appelle les vallées de la Marne.
Im Vallée de la Marne, dans le Tal der Marne. La Marne, c'est une rivière, n'est-ce pas?
Oui, c'est une rivière.
La Marne est un fluss.
C'est un affluent de la Seine. Voilà.
Fließt in die Seine.
D'accord. Donc nous, on travaille surtout ici sur des Pinot Meunier en viticulture.
Seulement Pinot Meunier ou ce vignoble?
Non, on a plusieurs. En Champagne, il y a surtout trois. Cépage.
In der Champagne arbeitet man eigentlich mit drei Rebsorten.
Grand Pinot Meunier.
Pinot Meunier oder Schwarzriesling in Deutschland. Pinot Noir, Spätburgunder.
Et Chardonnay.
Und Chardonnay, auch in Deutschland Chardonnay.
Chardonnay, c'est les blancs.
Voilà. Oui.
Ok. Mais nous, sur notre exploitation, on a surtout en grande partie du Pinot Meunier. On travaille en grande partie sur le Pinot Meunier. Mais moi, j'ai également des Pinot Noir et des Chardonnay. Mais mon exploitation est en partie à 80% en Pinot Meunier.
24% hat er 80, ja, sind 24%, oui. Hat er Pinot Meunier. C'est beaucoup pour le Champagne?
Alors, il faut savoir qu'en Champagne, le Pinot Meunier est le plus représentatif de la Champagne, c'est le Pinot Noir. Ensuite, Pinot Meunier et Chardonnay. Mais ça s'équivaut à peu près, presque un tiers de chaque, quoi, pour ainsi dire.
Die wichtigste Rebsorte ist der Pinot Noir in der Champagne, hat er gesagt. Danach kommen Pinot Meunier und Chardonnay weitgehend gleich auf. Oui. Interessant ist noch, die wenigsten werden das wissen, weil Champagner in der Regel weiß gekeltert sind, ils sont blancs, mais deux cépages, zwei Rebsorten, le Pinot Noir et le Pinot Meunier sont noirs.
Exactement.
Sind dunkle Trauben.
Bien, Patrick.
Merci bien.
Alors, on peut avancer si tu veux. Mm-hmm. Donc, attends, on va avancer pour voir là. Voilà. Alors, après, nous ici, on est en viticulture durable. C'est-à-dire que moins d'herbicides, mm-hmm. moins de fongicides, on essaye de limiter au maximum. Mm-hmm.
Er macht das, was in Deutschland integrative Landwirtschaft, glaube ich, heißt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Er versucht, so wenig wie möglich zu spritzen, so wenig wie möglich Pestizide, so wenig wie möglich Herbizide. Mais komplett sans herbizide, c'est très difficile en Champagne, n'est-ce pas?
Tout
parce
à fait.
Que c'est l'humidité. Voilà.
Surtout ja. cette année, ja. on a eu beaucoup d'herbes, donc on a beaucoup de mal. On charrute, on passe avec des tondeuses, mais on utilise un petit peu d'herbicide quand même, le moins possible. On est limité et on essaye de le faire le moins possible. Mais cette année, c'était très, très, très compliqué.
Er macht so wenig wie möglich, aber er sagt, gerade wegen der Feuchtigkeit, besonders in diesem Jahr, es hat ja auch bei uns in Deutschland sehr viel geregnet, ist das in der Champagne einfach schwierig. Il n'y a pas beaucoup bio ici.
Il y en a, en Champagne, on estime à peu près à 8% de bio.
8% der Winzer in der Champagne machen bio.
C'est beaucoup plus facile de faire du bio dans le sud de la France.
Oui, dans le Languedoc-Roussillon, voilà. ils sont 60%.
Bien sûr, ja. Bien sûr.
Im Languedoc-Roussillon, voilà. wo wir nous sommes en 6 semaines, nous sommes en Roussillon.
Ah oui.
In 6 Wochen werden wir im Roussillon sein, da haben wir ungefähr 60% voilà. Anteil bio, weil c'est chaud oui. et c'est sec.
Voilà.
Es ist heiß, es ist trocken, da ist bio kein Problem.
Donc, surtout cette année, le mildiou, parce que le mildiou, évidemment, quand il y a de l'humidité et de la chaleur, bon, on n'a pas une chaleur excessive cette année, mais l'humidité, le champignon, il se met, et là, on est obligé de traiter avec des fongicides de moins en moins agressifs. On fait des biocontrôles, on appelle, mais on passe plus souvent pour contrôler le mildiou, parce que le mildiou, c'est une catastrophe.
Es gibt Weinberge, sagt er, da hatten wir Attacken Mildiou, weiß ich gar nicht, ob das der echte oder der falsche Mildiou ist, aber das sei richtig heftig, das werden wir nachher noch sehen, wie er sagt. Ja, jetzt möchte Anna noch was fragen. Komm mal hier ins Mikro. Wir haben so neue Ansteckmikros.
Ob seine ganze Familie immer schon Winzer war.
C'est une tradition dans ton famille d'être vigneron?
Alors, moi, mes parents étaient surtout agriculteurs.
Ils waren immer Landwirte. Ouais,
on avait une exploitation agricole. Et mes parents ont commencé à planter des vignes dans les années 70.
Im Jahr 63, nein, im Jahr 70, 1970, haben seine Eltern Weinberge angelegt.
En Champagne, on ne peut pas planter des vignes n'importe où, c'est bien délimité.
In Champagne ist es sehr begrenzt und limitiert, wer wie wo Reben pflanzen darf.
On va à la coopérative?
Oui.
Ok. Merci.
Und am schönsten war dann die Stelle, wo Didier sagte, j'ai soif. Das heißt so viel wie, ich habe Durst. Und den hatten wir auch. Und dann fuhren wir nach Hause und Isabel tischte auf.
Als erstes tranken wir einen, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Ratafière.
Ja, das war
ist so ein Gebräu aus
Also ganz kurz, wir rechneten mit Champagner.
Ja.
Wir bekamen aber kein Champagner erstmal, sondern eben Ratafière.
Das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe es nicht nochmal nachrecherchiert, so eine Art Trester, also aus dem Trester des Champagners wird dieses Getränk geworden. Das ist kein Schnaps, das ist kein Brand. Das hat nicht wie Brände sonst so 40% Alkohol, sondern so, ich glaube, 17 oder 18 hatte das. Und dafür bekamen wir so ein Gläschen.
Ja. Ein Gläschen, ja, ein Zahnputzgläschen. Das hatte es in sich, also ja.
Ja, aber auf jeden Fall, die entkorkte danach Champagner um Champagner.
Und dazu dem Ratafier gab es eine Melone mit Schinken, das war köstlich. Und danach packte Didier die Champagner aus.
Richtig.
Eine Flasche nach der anderen.
Und zum Schluss kamen wir irgendwann auf deutsche Weine zu sprechen.
Warte mal ganz kurz, kannst du das gleich wiederholen, aber mir rutscht das hier immer runter. So, jetzt mach nochmal.
Und zum Schluss kamen wir dann irgendwann auf deutsche Weine zu sprechen. Und da sagte ich habe noch was im Kofferraum, nämlich einen deutschen Pinot. Den probieren wir jetzt auch noch, um zu gucken, was sagt ein französischer Champagner-Winzer zu einem deutschen Pinot.
Ja, und dann tranken wir noch
eine
ganze Flasche Rotwein. Also ich weiß nicht, ob ihr aufgepasst habt. Wir hatten einen Ratafière, wir hatten drei Flaschen Champagner und die Flasche Rotwein.
Genau.
Und dann tanzten wir ins Bett.
Genau. Nachdem wir zuvor auf den Tischen. Nein.
Nein.
Aber worauf ich hinaus will, am nächsten Morgen begrüßten wir uns alle etwas.
Ja, wie soll man sagen?
Isabel meinte so schön, je suis un peu mal à tête. Ich bin ein bisschen doof im Kopf sozusagen.
Ja, ich bin ein bisschen schlecht im Kopf.
Genau.
Und so fühlte ich mich auch. Patrick meinte, nein, er spürt gar nichts. Aber Leute, ich war mega verkatert.
Ja, und der Witz an der Sache ist ja, dass Didier und Isabel sich einig waren, das läge nur an diesem einen Glas Ratafière, was wir davor getrunken hatten. Der ganze Rest.
Ja. Didier sagte, ich hab's dir.
Das ist so wie dieser alte Spruch, ne, wenn man abends zu viel Bier getrunken hat, das letzte Bier war irgendwie schlecht.
Nee, genau.
So war
das. Und Isabel sagte, Didier, ich hab's dir gleich gesagt, dieser Ratafière, der hat's in sich, ja. Also wir haben drei Flaschen Champagner geleert und eine Flasche Rotwein, aber dieser erste Aperitif.
Der hat's ausgemacht.
Der hat's ausgemacht, ja. Da waren wir echt ganz schön.
Der hat's rausgerissen, beziehungsweise uns reingeritten.
Genau. Und danach sind wir erstmal wunderschön zu Dom Pérignon gefahren, den Mönch. Ja klar, wir haben einen Ausflug dann gemacht.
Ach so, ich dachte, du meinst, wir seien in die Champagnerkellerei gefahren, Dom Pérignon. Ich dachte, was habe ich denn da?
Nein, nicht weit von Didier und Isabelle ist nämlich das schöne Örtchen.
Den Namen habe ich vergessen. Auf jeden Fall ist dort das Grab von Dom Pérignon.
Und die Geschichte ist folgendermaßen. Als Gott Durst hatte, schickte er Dom Pérignon auf die Erde, einen Mönch. Und der sollte ihm bitte ein gutes Getränk brauen. Dieser Mönch braute ihm oder mixte zusammen aus verschiedenen Weinen den ersten Champagner.
Und erkälterte
ihn. Und der ließ ihn Sterne sehen. Das ist die Legende, wie der Champagner entstanden ist.
Ganz genau.
Und dieser Mönch liegt eben in diesem Ort begraben. Und da sind wir dann hingefahren mit den Kindern und haben uns das mal angeschaut.
Ganz genau.
Und dann hatten wir ja noch einen tollen Besuch. Es ging dann weiter. Wir hatten einen tollen Besuch bei Jean Velu. Ein großartiges Weingut, Champagner-Weingut, das mir Nicolas Neumann empfohlen hatte.
Genau, in dem kleinen Örtchen Montgueux.
Das ist ganz schön weit südwestlich, Richtung Troyes, also außerhalb von Troyes.
Und wenn man sich auf der Landkarte umguckt, weit und breit rundherum um Montgueux wachsen keine Reben. Das ist so eine kleine Insel. Rundherum, das sind noch andere Böden. Jetzt verwechsel ich es immer. Rundrum ist Kalk und da ist Kreide oder rundrum ist Kreide und da ist Kalk. Wie auch immer. Ne? Die ganze Gegend rundherum, wo dann auch wieder Reben stehen, da steht in der Regel Pinot und dort steht Chardonnay zu 90%, also ein Blanc de Blanc, ein weißer Wein aus weißen Trauben. Und ich habe mich mit Benoit, also das Weingut heißt Jean Velu, der Winzer, der es inzwischen betreibt, ist der Enkel von Jean und der heißt Benoit. So, das muss man einmal wissen.
Genau, und die Geschichte ist natürlich auch total interessant, denn sie hatten früher nur wenige Trauben in Mongeau und diese Trauben haben sie auch an Kooperativen abgeliefert, hatten eigentlich einen landwirtschaftlichen Betrieb, die Velus, und haben sich dann aber irgendwann entschieden, dass sie auch Champagner machen wollen. In der Gegend wird nicht mehr so viel Champagner gemacht, die Winzer sind eher wilder und experimenteller. Und haben dann noch weitere, wie sagt man, Rebflächen
gekauft,
erwerben können. Ja. Und machen dort jetzt sehr, sehr erfolgreich Champagner. Und Patrick ist eben zu Benoit, dem Enkel der Velus, gefahren, hat dort in der Probierstube gesessen und...
Ein saunetter Kerl. Und ihr könnt gleich hören, über was wir uns alles unterhalten haben. Und das Allerbeste ist, ihr könnt die Weine von Didier sind in Deutschland nicht erhältlich. Wenn ihr sie von ihm haben wollt, am besten anrufen und fragen, ob er euch eine Kiste fertig macht und schickt. Die Weine von Jean Velu sind erhältlich bei Nicola Neumann von Champagner Charakter in München, die auch einen hervorragenden Online-Shop hat. Packen wir in die Shownotes.
Ne? Packen wir alles in die Shownotes. Aber jetzt zu Benoit nach Mongeau.
Als erstes wollte ich mal von ihm wissen, was das Wunder der Champagner ist. Warum ist ein Champagner anders als alle anderen Weine auf der Welt?
Question simple, réponse compliquée.
Einfache Frage, schwierige Antwort, sagt er. Jetzt bin ich mal gespannt.
J'ai pas eu le temps de réfléchir à la question, mais je dirais qu'il y a un paramètre très important dans le champagne, c'est le temps. On a besoin de temps pour les vignes déjà, pour sortir des raisins de qualité avec des beaux équilibres. Il faut attendre 15-20 ans pour que la vigne soit dans un bon équilibre physiologique.
Also der erste Punkt, sagt Benoit, ist die Zeit. Die Rebstöcke brauchen 15 bis 20 Jahre, bis sie überhaupt erst so gute Trauben machen, dass er so guten Champagner daraus keltern kann.
Ensuite, le temps, évidemment, il est après la mise en bouteille. Il y a la règle des 15 mois de vieillissement minimum, mais en réalité, la majorité des champagnes, en tout cas de notre cas, dans notre cas, aucun champagne ne sort avant 3 années de vieillissement.
Und dann kommt wieder die Zeit ins Spiel. Wenn der Champagner in der Flasche ist, muss er mindestens, so ist es vorgeschrieben, 15 Monate dort auf der Hefe liegen. Bei ihm sind es mindestens 3 Jahre.
Un autre paramètre où le temps intervient beaucoup, c'est le fameux système de vin de réserve que l'on a en Champagne, qui nous permet de conserver des vins d'une année sur l'autre en cuve.
Und die Zeit kommt nochmal ins Spiel. Wofür die Champagne ganz bekannt ist, ist, dass die Winzer sehr viel mit Reserveweinen arbeiten, also mit alten Weinen, die sie sozusagen zurücklegen und die sie dann in die Cuvées reinmischen, um dem Wein einfach mehr Tiefe und Komplexität zu verleihen.
Synthèse du lieu et la synthèse des années, puisque on retrouve des vins sur plusieurs millésimes.
Und dann macht er ja im Gegensatz zu Didier, der fast alles mit Kooperativen macht, alles selber. Also von der Lese übers Pressen bis hin zum Abfüllen in die Flaschen findet alles im Weingut Jean Velu statt. Und das ist einfach so viel Arbeit. Und seine Champagner schmecken auch ganz besonders. Ein bisschen fou, wie der Franzose sagt.
Voilà, pour le moment. Pour cet événement-là.
Est-ce qu'on peut déguster?
Ah, mais bien sûr. Chose. Bien sûr, bien sûr.
Ah.
Ja, also saunetter Kerl, der Benoit. Ja,
und der hat ja auch eine Flasche nach der anderen aufgemacht. Ne? Ich habe dann immer gesagt, so jetzt ist mal gut, weil was will der auch mit den ganzen Flaschen danach? Der macht die nur für mich auf.
Ja.
Und ich habe dann noch ein paar Sachen mitgenommen, um sie dir auch zeigen zu können. Boah, das ist schon richtig, richtig gut.
Und du hast ja auch gesagt, er war sehr nervös. Am nächsten Tag sollte die Ernte starten.
Genau.
Und das ist ja festgelegt in der Champagne, wann die Lese anfängt. Sagt man überhaupt Ernte? Lese, oder?
Ich sag mal Lese. Also ja. es ist festgelegt, ab wann die Lese beginnen darf. Ob der einzelne Winzer danach sagt, nö, bei dem Weinberg warte ich noch 3 Tage, weil da fehlt noch der letzte Reifekick, das bleibt dem dann selber überlassen. Und was eben bei Benoit auch anders ist, die machen alles selber. Ja, die haben die ganzen Maschinen da, die haben die Arbeiter da, die ihnen dabei helfen. Es war toll. Und die Weine, oh.
Ja, haben wir abends erstmal ein Fläschchen.
Haben wir auch ein paar Sterne gesehen. Ne? Nee, nicht wegen der Menge, sondern wegen des Glücksgefühls.
Genau, und dann, falls euch noch interessiert, unser Restaufenthalt in der Champagne war eben in der Nähe von Troyes, in Géraudot am Lac d'Orient. Das ist ein riesiger See, eigentlich sind es so drei große Seen in einem Naturschutzgebiet. Ja. Dunkler Wald, wir hatten ein tolles kleines Holzhäuschen gemietet von Olivier. Und haben da noch ein paar andere Spezialitäten ausprobiert.
Ich weiß nicht, ob ich Spezialitäten... Also doch, es war sehr speziell. Sehr speziell. Könnt ihr auch auf unserem Blog nachlesen.
Ja, es war sehr speziell. Wir hatten nämlich gedacht, okay, ich erzähle euch die ganze Geschichte. Wir sind nach Troyes gefahren. In Troyes gibt es eine sensationelle Markthalle. Wenn ihr mal da hinkommt, geht da rein. Toll, da stehen die alten Damen, verkaufen ihre Pastetchen, Quiche. Da gibt es hier einen Bäcker, da gibt es da einen tollen Metzger, Käsehändler.
Naturweinhändler.
Dieses Gemüse, genau. Und um 11:30 merkten wir, dass die meisten Leute sich in so eine kleine Ecke des Marktes verzogen. Da war nämlich ein toller Naturweinhändler. Der hatte ein paar Tische aufgebaut, man konnte Wein bestellen und gegenüber dazu beim Fischhändler einen Teller Austern ordern. Und aus purer Neugierde haben wir das dann einfach auch gemacht.
Ja, wir dachten, wenn die Franzosen das machen, kann das verkehrt nicht sein. Wir passen uns den lokalen Gebräuchen einfach an und machen um 11:30 genau das Gleiche. Trinken ein Petit Blanc, ein kleines Gläschen Weißwein.
Muscadet sur lit.
Essen ein Dutzend Austern dazu.
Herrlich. Die Kinder haben Limonade getrunken, hausgemacht und Croissants verspeist. Ja, genau. Ganz standesgemäß. Dann fragten wir den netten Weinhändler, ich glaube, er hieß José. Wir fragten ihn, was gibt es hier für Spezialitäten?
Und leider, sagte er uns Andouillette. Eine Wurst, die hauptsächlich aus Kälbermägen besteht.
Aus Innereien. Und er sagte, draußen vor der Markthalle, ganz gegenüber, da gibt es den Metzger, der die Beste macht. Wir also rausgeeilt, zu diesem Metzger gegangen. Ja, der hat an 365 Tagen offen. Nur an diesem Tag hatte er zu. Warum, weiß ich nicht. An
364 somit, genau. Keine Ahnung, es hing ein Zettel im Fenster, heute geschlossen.
Heute
also
geschlossen.
Wieder rein in die Markthalle, dort beim Metzger eine gekauft.
Ja, zu Hause neugierig in die Pfanne geworfen. Patrick schnitt diese Wurst in Scheiben. Er machte ein leckeres Kartoffelpü dazu. Und dann gab es so einen ganz interessanten Geruch, der durch unser kleines Häuschen waberte.
Also wir haben sehr lang
ich
überlegt.
Ich sagte zu Patrick, also irgendwie riecht es hier komisch. Und du hast immer gesagt, nee, alles gut, das wird saulecker sein. Also er hat es erst ignoriert.
Und wir haben lange, wirklich sehr lange überlegt, wie wir diesen Geruch nett beschreiben können.
Wir haben auch lange uns das schön geredet. Wir haben die Wurst probiert, sie lag bei uns auf dem Teller. Wir haben reingebissen, die schmeckte salzig, ja, aber dieser Geruch, Leute, dieser Geruch.
Also für den Geruch hat sie ziemlich lecker geschmeckt, muss man sagen.
Ja.
Aber trotzdem ganz schlimm, weil sie roch einfach, Anna, sprich du es aus.
Ich kann es nicht aussprechen, es roch.
Also okay, ich mach's. Stellt euch einfach vor. Ich sag's jetzt wirklich, ne? Ein alter Mann. Der Verdauungsprobleme hat. Ihr müsst stark sein. Ich muss noch einen Schluck Champagner trinken.
Im Podcast darf man das.
Hat längere Tage nicht
verdaut. Ja.
Und
so roch's.
Kurz danach betretet ihr dieses Klo.
Ja. Wir lassen das an dieser Stelle.
Kann man das jetzt so ausfaden, den Person die Stimme leiser werden lassen?
Nee, das nicht, weil wir müssen noch unser Erlebnis, wir haben wirklich geschrien vor Lachen. Wir hatten von unserem Vermieter Olivier, saunerter Kerl, hatten wir noch den Tipp, ja, hier um die Ecke gibt es so eine kleine Mikrobrauerei. Das ist ein Kumpel von mir, super Bier. Da sind wir hingefahren, das war so ein bisschen vergammelter Bauernhof. Der Typ war ganz erstaunt, dass wir was kaufen wollten.
Dass jemand kommt.
Wir haben dann direkt so 6 Biere mitgenommen. Und die haben wir nach diesem Wursterlebnis aufgemacht.
Weil wir dachten, das müssen wir irgendwie runterspülen.
So, das erste Bier schmeckte...
Also man muss dazu sagen, wenn man aus Bayern kommt oder allgemein aus Süddeutschland, man ist, was Bier angeht, ein sehr hohes Niveau gewohnt. Du kannst ja im kleinsten Dorf da in Oberbayern oder Unterbayern oder Niederbayern oder Franken die in die Dorfbrauerei gehen, die ein Bier kaufen und es schmeckt mindestens gut, wenn nicht sogar sehr gut.
Und oft macht man ja auch tolle Entdeckungen. Ja, also klar. Da am Starnberger See, da gibt es ja auch kleine Brauereien, da haben wir tolle Sachen immer entdeckt. So, wir also diese 6 Biere gekauft, darunter ein IPA.
Oh Gott, ich habe verdrängt, was die anderen waren.
Also in IPA hat überhaupt nicht geschmeckt.
Also ich wusste nicht, was Kohlensäure machen kann.
Nein, und genau das war das Beste. Also dieses eine Bier schmeckte ein bisschen faulig und das beste Bier, das wir aufmachten, wir nahmen es in den Mund. Wir konnten nicht runterschlucken. Es war so viel Kohlensäure drin, dass
die kam zu den Ohren wieder raus.
Zu der Nase wieder rausgekommen.
Unfassbar.
Und wir mussten so lachen davon. Vielleicht hat Kohlensäure was mit der Laune zu tun. Ich habe geschrien vor Lachen. Ich habe so ein Bier noch nie getrunken. Es war zu viel Kohlensäure. Wir konnten nicht schlucken.
Und auch der Geschmack war scheiße.
Also, wir haben unserem lieben Olivier als kleines Dankeschön ein paar Würste im Kühlschrank gelassen.
Und noch ein paar Biere.
Ein paar Biere dazu. Und wir wissen jetzt, in Bayern gibt es irgendwie die besten Biere. Ja. Aber man soll auch nicht in der Champagne Bier trinken. Wir haben fantastischen Champagner getrunken. Wir hatten eine tolle Zeit in der Champagne. Gut, wir wollten dann auch nochmal diese andere Spezialität probieren. Die hieß, wie hieß der Käse nochmal?
Chaours. Ein Käse aus gesalzener Kuhmilch.
Saulecker.
Göttlich.
Richtig gut. Wir wollten ins Käsemuseum, Musée du Fromage, in dem gleichnamigen Ort.
Genau. Chaours. Und es stand schon in unserem Reiseführer, dass das alte Ehepaar, das dieses Museum betreibt, halt aufmachen, wenn sie aufmachen und zulassen, wenn sie zulassen.
Ja. So, an dem Tag war zu. Also wir konnten nichts mehr für euch über den Chaours rausfinden.
Nee.
Aber wir sagen euch,
aber er
schmeckt
lecker.
Lecker.
Er ist lecker.
So, ne? Das waren die Spezialitäten aus der Champagne. Also kulinarisch ist da noch
Luft
nach oben, aber weintechnisch.
Trinktechnisch ist da sehr viel
großartig.
Luft nach unten.
Wir verlinken euch alles. Leute, ein Champagner, wie Nicola Neumann im Interview sagte, ey, da kann man bei.
Da kommen ihr die besten Ideen.
Da kommen ihr die besten Ideen. Da kann man bei diskutieren. Da wird man philosophisch. Leute, kauft
ihr merkt, wir werden gerade auch schon philosophisch. Die Flasche ist noch fast voll, aber ich würde sagen, wir beenden die Folge jetzt hier einfach. Und werden mit dieser Flasche jetzt noch ein bisschen philosophisch.
Wir können auch mal gucken, was die Kinder machen. Die sind verdächtig still.
Gute Idee. In diesem Sinne,
also,
ihr Lieben.
Jetzt geht's noch weiter ins
Burgund. Macht's euch lecker.
Und lest unseren Blog www.travelandtaste.world. Folgt uns auf Instagram.
Es wird jetzt auch wieder ein Newsletter geben. Meldet euch an.
Ja. Empfehlt uns weiter. Schreibt Kommentare. Was sollen wir für euch kulinarisch entdecken? Wir machen alles.
Wir essen alles, wir trinken alles.
Wir trinken alles.
Nach der Champagner, nach dem Bier und nach der Omelette-Wurst kann uns nichts erschrecken.
Auf geht's ins Burgund.